Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, der sich jetzt ganz schnell den Kopfhörer aufsetzt, weil Sie sind recht, ich muss sagen, am Tun und Machen. Sie haben das Smartphone in der Hand und den Kalender. Was brennt denn so gerade?
Naja, einige Nachrichten, muss man sagen. Ein paar von denen waren ja auch hier in den Nachrichten bei Ihnen auch, angefangen von, wie heißt es so schön von der Ministerin, Preissignale beim Energieverbrauch. Man könnte auch sagen, Fahren wird teurer, Heizen wird teurer, alles wird teurer.
Da schütteln Sie den Kopf, wir werden drüber sprechen.
Wir werden drüber sprechen, aber ich schüttle nicht nur den Kopf darüber. Und sehr traurig, Michael Jürgs ist gestorben. Mhm. Und jetzt ist durch Zufall, war ich dieses Jahr der Vorsitzende der Jury im Theodor-Wolff-Preis. Und wir haben ihm in der vergangenen Woche den Preis des Theodor-Wolff-Preises für das Lebenswerk verliehen. Wenn man so will, ganz kurz vor Ende dieses großartigen Journalistenlebens. Er konnte selber nicht mehr kommen nach Berlin, um das in Empfang zu nehmen, was er selber sehr bedauert hat, auf seine sehr manchmal ja launige, knarzige Art, sehr, sehr bedauert hat. Er hat durch Matthias Döpfner, den Chef des BDZV und Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer, Dankesworte verlesen lassen, die an Lakonie nicht zu überbieten waren. Mhm. Das war ein ganz seltsamer Moment und heute
in der Nacht
nur,
jetzt, ja,
dass
ist
er gestorben
ist. Ja. Michael Jürgs, wofür haben Sie ihn ausgezeichnet? Für seine Streitbarkeit, sein engagiertes Verteidigen auch des aufklärerischen Journalismus?
Ja, für seine Texte. Denn das ist natürlich ein Preis für Texte. Er hatte einen auch eingereicht. Der erinnerte schon an ein Vermächtnis. Ich glaube, war im Handelsblatt gelaufen im vergangenen Jahr 2018. Hatte schon so Vermächtnischarakter, wo er schonungslos die Branche, unsere Branche, begutachtet hat, ihre Schwächen, ihre Stärken, aber auch die Schwächen, Zerrissenheiten dieses Landes. Ganz, ganz wuchtiger Text. Und der hat uns drauf gebracht, Mann, eigentlich hatte das Lebenswerk verdient, den Preis fürs Lebenswerk, weil solche Texte hat er sein ganzes Leben geschrieben, als Blattmacher hoch umstritten, hoch streitbar. Und man musste auch nicht jederzeit seine Meinung teilen. Habe ich auch nicht getan, ehrlich gesagt, in politischen Fragen oftmals. Aber dass er eine hatte und wie er sie vorgetragen hat, das war schon sensationell.
Das sagt Nikolaus Blome zum Tod von Michael Jürgs, der also in der Nacht gestorben ist. Wir beide werden diesen Tag sortieren. Das ist natürlich eine der Nachrichten dieses Tages. Es gibt andere. Unter anderem ging es eben heute im Umweltministerium um die CO2-Steuer. Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden. Das Europäische Parlament muss sie aber noch wählen. Am 16. Juli soll das stattfinden. Ob es stattfindet, ob sie gewählt wird, das ist nicht sicher, sage ich mal vorsichtig. Der ARD Deutschland-Trend hat jetzt herausgefunden, dass die Mehrheit der Deutschen, nämlich 56% der Deutschen, sagen, dass sie keine gute Kommissionspräsidentin wäre. Nur 33% meinen, dass sie das wäre. Wo stehen Sie, Herr Blome? Bei den Kritikern oder gehören Sie zu denen, die sagen, hoffentlich wird sie trotz aller Kritik, die jetzt so im Raume steht?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich war selber mal Korrespondent in Brüssel und habe auch das Europaparlament immer gern verfolgt, wie es Zug um Zug über Jahrzehnte beinahe mehr Macht, mehr Einfluss, eben eine Parlamentarisierung hinbekommen hat. Und dem Europaparlament jetzt zu sagen, ihr seid gewählt worden, es gab Spitzenkandidaten, so ist das auch verkauft worden, und zwar von den großen Parteien, übrigens auch von den Staats- und Regierungschefs, die ja auch Parteimitglieder von SPD oder meinetwegen CDU gewesen sind und weiterhin sind. Aber das ist ganz egal, der Rat hat die Abstimmung beiseite gewischt und stellt jemand anders vor und den wählt er jetzt.
Gut, das
so
hat der
einfach
Rat,
ist es nicht.
Ja, hat nicht getan, weil er eben mal wegwischen wollte, sondern weil man eben auf die Kandidaten, die man hatte, sich nicht einigen konnte.
Ja,
aber Sie haben ja recht, auch Frau Merkel stand da und hat gesagt, ich bin eigentlich eine Befürworterin des Spitzenkandidatinnen- oder Kandidatenkonzepts.
Acht EVP, also konservative Staats- und Regierungschefs, gibt es in Europa, die haben sich allesamt bei einem Kongress hinter Manfred Weber gestellt, ihn aufs Schild gehoben, übrigens in einer Kampfabstimmung um dieses Kandidatenamt. Also da kann mir jetzt keiner erzählen, die Staats- und Regierungschefs wussten gar nicht, dass das Konzept im Raum ist, dass es wirklich wäre eine Lüge. Und ich finde dann zu sagen, passt jetzt nicht, okay, es ist schwierig, klar, Kompromisse und der will nicht und so, passt jetzt nicht, das wischen wir beiseite. Was wollen Sie jungen Wählern insbesondere beim nächsten Mal sagen, in 5 Jahren?
Da würde man wahrscheinlich sagen, dass es eben die Statuten der EU gibt, die sagen, dass der Rat den EU-Kommissionspräsidenten vorschlägt und dass es dem Parlament dann obliegt, den zu wählen. Also im Grunde ist ja nur das passiert, was die Statuten auch vorschlagen. vorgeben.
Den Leuten ist gesagt worden, von uns, von den Staats- und Regierungschefs, von allen, diese Wahl macht einen Unterschied. Es gibt den einen Kandidaten, der ist mehr links von der Mitte. Es gibt den anderen Kandidaten, der ist mehr rechts von der Mitte. Es gibt noch die Grünen. Wählt diese Personen, wählt diese Parteien und macht einen Unterschied. Denn das wird das Parlament und hinterher eben auch den Kommissionschef beziehungsweise die Koalition, die diesen Spitzenkandidaten dann ins Amt tragen könnte, prägen. Geht wählen, macht einen Unterschied. Was sagen wir denen beim nächsten Mal? Geht wählen und dann wird es wieder weggewischt? Das ist echt schwer zu argumentieren.
Aber Herr Blume,
so sehr
ist das jetzt
Frau von der Leyen eine
redlich,
gute Frau ist.
Okay, da können wir gleich vielleicht noch drauf kommen. Hm? Ist es redlich, wirklich so zu argumentieren? Die Bild-Zeitung hat auch gestern hier getitelt, Kanzlerin, so können Sie mit den Wählerstimmen nicht umgehen. Ich meine, wie gesagt, ich muss mich da noch mal wiederholen. Es ist ja nicht etwas passiert, was gegen die EU-Statuten geht, sondern eigentlich war ja das Spitzenkandidaten System schon gegen das, was die EU vorschlägt. Da hat ja eigentlich der Fehler gelegen.
Das stimmt nicht. Das tut mir leid. In Artikel 17 des geltenden EU-Vertrages steht, dass der Rat das Vorschlagsrecht hat für den EU-Kommissionschef und dann, Anführung, das Ergebnis der Europawahl berücksichtigt dabei, bei diesem Vorschlag.
Richtig.
Und jetzt erklären Sie mir mal, wie Frau von der Leyen, unabhängig von ihrer Qualität, kommen wir gleich drauf, eine Berücksichtigung des Wahlergebnisses der Europawahl darstellt. Sie ist nicht angetreten, sie hat keinen Wahlkampf gemacht, sie hat nie darüber gesprochen, was sie mit Europa machen würde, wenn sie dieses Amt hätte. Was hat das jetzt mit der Berücksichtigung eines Wahlergebnisses zu tun?
Man könnte natürlich auch inhaltlich argumentieren. Man könnte sagen, wofür haben denn die Bürger in Europa gestimmt? Zum Beispiel für Klimaschutz oder auch für soziale Belange oder so. Könnte ja sein, dass sie dafür steht. Mal sehen, was sie vorschlägt, wenn sie dann kurz vor dem 16. Juli ihre Visionen ganz genau darlegt.
Ja, wird man sehen. Aber bis dato steht sie für die Bundeswehr.
Unter anderem
in welchem Zustand sich die
Bundeswehr
immer befindet. Also wenn sich die EU-Kommission hinterher im selben Zustand befindet wie die Bundeswehr nach 5 Jahren, Frau von der Leyen, gute Nacht, Marie.
Dann würde man sich in der Tat wundern, das würde ich Ihnen durchaus recht geben. Aber andererseits hat sie sich zum Beispiel für mehr militärisches Engagement auch der Deutschen innerhalb der EU ausgesprochen. Das ist ihr auch angerechnet worden durchaus, dass die Deutschen sich engagieren wollen.
Absolut. Sie ist eine hochversierte, mehrsprachige, fließend Französisch, fließend Englisch Politikerin aus Deutschland. Klammer auf, man könnte sogar stolz darauf sein, dass mal eine Deutsche oder eine Frau an die Spitze der EU-Kommission kommen soll. Klammer zu, alles okay. Und das ist ja das Dilemma. Sie sehen, ich finde den Prozess, der dazu geführt hat, dass sie das jetzt ist, skandalös. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Gleichzeitig ist Frau von der Leyen wahrscheinlich eine sehr, sehr gut geeignete Kandidatin, beziehungsweise wäre eine sehr, sehr gute Besetzung dieser Position. Sie ist wahrscheinlich die beste Kandidatin, die jemals bei einer Europawahl nicht angetreten ist.
Ah, gut, da gehören Sie aber trotzdem insgesamt zu den 33% der Deutschen, die sagen, es wäre gut, wenn sie EU-Kommissionspräsidentin würde, den Realpolitiker in sich sozusagen sprechen lassen.
Ja, aber der muss jetzt noch ein bisschen in sich gehen, der Realpolitiker, weil ich auch finde, dass das Europaparlament das in dieser Form nicht mit sich machen lassen kann. Ich habe die Befürchtung, dass das ein echter Rückschlag ist auf dem Pfad, den wir ja alle mindestens auch wollen, nämlich Demokratisierung, Parlamentarisierung dieses sehr komplexen Gebildes namens Europäischer Union, die nie so ausschauen wird wie eine ganz normale parlamentarische Demokratie in einem Nationalstaat. Das geht gar nicht. Und trotzdem, dem Parlament auf diesem Wege jetzt den Rücken zu brechen, halte ich für nicht klug.
Also den Rücken zu brechen, ich glaube, so war es nicht. Das Parlament wird ja immer noch gefragt. Es hat ja dann am 16. Juli die Wahl. Mal sehen, wie das Parlament dann entscheidet. Nikolaus Blume hier zu Gast, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Wie kann eine CO2-Steuer aussehen im Sinne des Klimaschutzes? Wie hoch könnte diese Steuer sein? Wie könnte das Geld wieder an die Bürger mit mittleren und unteren Einkommen zurückfließen, wenn diese Steuer erhoben würde? Das alles will die Umweltministerin Svenja Schulze jetzt ausloten. Sie möchte eben erreichen, dass sie sozialverträglich ist, diese CO2-Steuer, wenn sie denn kommt. Nikolaus Blume, hier mein Gast von der Bild-Zeitung in dieser Stunde. Wir sortieren diesen Tag. Dieses CO2-Thema begleitet uns lange schon und ist eben auch heute ein Thema, weil 3 Gutachten vorgestellt wurden am Vormittag. Denken Sie, die CO2-Steuer insgesamt, Herr Blume, ist ein gutes Mittel im Sinne des Klimaschutzes?
Ich finde, es ist ein sehr kompliziertes Mittel. Richtig ist, dass man ein Preissignal, also man muss es teurer machen, wenn man es reduzieren will, den CO2-Ausstoß. Also das über Preise eine Bepreisung, das teurer machen oder verbilligen anderer Sachen, das ist im Prinzip schon sehr marktwirtschaftlich. Insofern gefällt mir das. Das könnte die Menschen zu einem Umdenken und eben auch zu einem anderen Handeln und sich Verhalten bewegen. Aber das Stichwort ist natürlich sozial verträglich, wenn die Armen sich bestimmte oder Ärmeren sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können, die die Reicheren aber durchaus noch einfach schaffen, dann ist das nicht in Ordnung. Und wie man das mit einer Steuerungswirkung, die ja wehtun muss, vereint, ist mir noch nicht klar.
Genau, das ist wahrscheinlich vielen noch nicht klar und das sollte eben heute ein bisschen klarer werden. Drei Gutachten sind vorgestellt worden. In allen dreien ging es um die Sozialverträglichkeit einer möglichen CO2-Steuer. Barbara Schmidt-Matern, was steht in diesen drei Gutachten? Kurz zusammengefasst.
Der Kern ist, die These, die die Bundesumweltministerin aus diesen drei Gutachten ableitet, ist, dass eben die Einführung eines CO2-Preises möglich ist unter ja, sozial gerechten Bedingungen. Das ist ja bisher die große Streitfrage, auch die Sorge vieler Bürger. Müssen wir draufzahlen fürs Klima? Da sind die Forderungen an die Politik immer groß, aber wenn es eben um das eigene Portemonnaie geht, das sehen wir aus den Umfragen, dann sinkt die Bereitschaft bei vielen Bürgern, dafür auch ihren Obolus zu entrichten. Deshalb schlägt die Bundesumweltministerin jetzt vor, dass man zum Beispiel die schon bestehenden Stromkosten, dass man das erweitert um einen CO2-Preis. Und das, was dem Bürger dann erst einmal abgezogen wird, das soll er zurückerhalten durch eine sogenannte Klimaprämie, so nennt die Bundesumweltministerin das. Das heißt, der Staat behält diese Einnahmen nicht, sondern er zahlt sie an die Bürger und auch die Unternehmen zurück. Und auch Kinder werden dabei berücksichtigt. Also dieser CO2-Preis, der wird nicht pro Familie, sondern pro Kopf tatsächlich zurückgezahlt.
Aber wenn man eine Prämie erhebt oder einen Preis zahlen muss als Bürger und ich ihn dann nachher aber zurückkriege auf den einen oder anderen Wegen, dann frage ich mich, bin ich dann wirklich veranlasst, CO2 einzusparen, wenn ich es doch wieder kriege, das Geld?
Also Herr Blome hat das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Er hat es, glaube ich, die Quadratur des Kreises genannt, dass wir auf der einen Seite das Klima stärker schonen wollen, also diese sogenannte Lenkungswirkung erzielen wollen. Und auf der anderen Seite heißt es etwas grob geschnitzt von politischer Seite, niemand soll mehr bezahlen müssen. So einfach wird das natürlich nicht funktionieren. Inzwischen räumt auch die Bundesumweltministerin ein oder sie formuliert es inzwischen so, klimafreundliches Verhalten wird belohnt. Das heißt, wer zum Beispiel bereit ist, auf ein Elektroauto umzusteigen, da rein zu investieren, auch das würde dann vom Staat gefördert werden, der kann langfristig sozusagen sogar einen Gewinn machen. Denn jeder bekommt diese Klimaprämie ausgezahlt, aber je weniger CO2 ich überhaupt erstmal verbraucht habe, desto mehr bekomme ich natürlich zurück am Ende. Also man müsste
Ich glaube, die Konstruktion ist, glaube ich, schon interessant. Also man bekommt diese fixe Prämie, ich glaube 75 Euro oder 100 Euro sind da im Gespräch.
Ja, 35 Euro ab dem Jahr 2020, so die Modellrechnung.
Genau. Und wenn man quasi durch die Mehrkosten, also 10 Cent soll es, glaube ich, raufgehen beim Dieselliterpreis, dafür hat man die 35 Euro für seine Mehrkosten und wer quasi drunter bleibt und sich so verhält, dass er seine Mehrkosten eben unterhalb der Prämie bleiben, der hat netto was draußen. Wer allerdings gezwungen ist oder sich einfach nicht anders verhalten kann und die Mehrkosten seine Prämienhöhe übersteigen, der hat netto verloren. Und jetzt wird sich zeigen, wie das in Deutschland zwischen Stadt und Land, zwischen eben nicht so gut gestellt und besser gestellt, zwischen jung und alt verteilt wird. Also man wird irgendwann merken, wie die Belastungen sich in die Bevölkerung verteilen, denn Belastungen muss es geben, wenn es Verhaltensänderungen geben soll. Und das will ja die Ministerin, auch wenn sie von der Verhaltensänderung gerne spricht und von den Belastungen nicht so gerne.
Ich glaube, das wird die Gretchenfrage auch der politischen Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspartnern jetzt bleiben. Wir wissen ja, dass die Union seit langem sagt, mit uns soll es keine Steuer- oder Abgabenerhöhungen geben. Das ist sicherlich auch eine der Botschaften, mit denen CDU und CSU in die nächsten Wahlkämpfe ziehen werden. Das passt dann natürlich nicht zu den Plänen, die die Umweltministerin von der SPD heute vorgelegt hat. Das heißt, beide oder alle drei Parteien machen jetzt schon deutlich, wir müssen eine soziale Kompensation finden, nur wie die dann im Einzelnen ausgestaltet wird. Das ist wirklich hochkompliziert und deswegen nimmt man sich ja jetzt auch noch die gesamte Sommerpause lang Zeit, also für die Fachexperten und für die Ministerien wird das keine Pause in dem Sinne, sondern bis September will man ja liefern. und sich über einen CO2-Preis einigen. Und wir müssen ja immer bedenken, die Zeit, die sitzt allen Koalitionären im Nacken, weil bis Ende des Jahres alles auf den Weg gebracht sein muss, vor allem auch das Klimaschutzgesetz. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag drin.
Mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, hat sich ja relativ negativ geäußert über die CO2-Steuer. Hören Sie mal.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es intelligentere Methoden gibt, als einfach zu sagen, wir müssen eine Steuer erheben oder eine Steuer erhöhen.
Das sagt sie, aber NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt seinerseits, er will nicht einfach Nein sagen. Da herrscht also auch Uneinigkeit innerhalb der CDU. Das zeigt das, was Sie eben auch gesagt haben, dass es eben sehr viel widerstreitende Meinungen gibt. Herr Blumen?
Ja, das gibt es, weil es aber auch wirklich kompliziert ist. Auf den ersten Blick, also 10 Cent Dieselliterpreis rauf, das wird die Leute auf die Barrikaden treiben. Für eine ähnliche Geschichte haben die Gelbwesten halb Frankreich abgebrannt, muss man sagen, als Macron, der Staatschef dort, das versucht hat vor etlichen Monaten. Und danach musste er sehr viel Sozialpolitik nachholen. Und trotzdem ist als Preismechanismus, finde ich es nicht schlecht. Es muss, bestimmte Dinge müssen, wenn man sie verhindern will, wenn man sie eindämmen will, zurückfahren will, müssen teurer werden. Es darf halt nur bestimmte Gruppen nicht überfordern. Und ihre Reaktionsgeschwindigkeit auch nicht überfordern. Jetzt zu sagen, steigt doch schnell auf ein Diesel, steigt doch schnell auf ein E-Auto um und das fördern wir dann auch. Das können Sie jemandem sagen, dessen Diesel vielleicht 15 Jahre alt ist und der jetzt sowieso wechseln muss. Mhm. Aber das können Sie nicht jemandem sagen, der sein ganzes Erspartes gerade in einen 2 Jahre alten Diesel gesteckt hat.
Mhm. Frau Schmidt-Matern?
Ja, ich glaube, es lohnt sich da wirklich auch, wenn es in der Tat eine komplizierte, komplexe Materie ist, aber ich glaube, es lohnt sich, in die Ergebnisse der heutigen 3 Gutachten noch mal einmal reinzuschauen. Wir würden, wie gesagt, im Jahr 2020 nach Berechnungen der Gutachter mit einem CO2-Preis pro Tonne von 35 Euro einsteigen und wären dann im Jahre 2030, also in 11 Jahren, bei 180 Euro pro Tonne. Und erst in diesem Jahr, also wenn die CO2-Tonne 180 Euro kostet, dann, so habe ich das heute Morgen bei den Gutachtern verstanden, dann würde auch ein Benzinpreis um 10 Cent steigen. Das heißt, wir wären also am Anfang noch nicht bei so einer hohen Steigerung. Aber wie gesagt, die Materie ist komplex und auch das muss ja nicht nur technisch erst einmal verstanden und diskutiert werden, es muss ja auch entsprechend in der Öffentlichkeit vermittelt werden.
In der Tat, das könnte schwierig werden, zumal ja auch nächste Woche schon die nächsten Gutachten zu dieser Frage dann vorgelegt werden, im Auftrag dann des Bundeskanzleramtes und des Wirtschaftsministeriums. Also da werden wir uns durch einige Seiten durcharbeiten müssen.
Da geht es dann, glaube ich, um die Industrie, wenn ich das richtig sehe, die natürlich auch sagt, wenn ihr uns die Preise für Energie bzw. den CO2-Ausstoß drastisch erhöht, dann geht es an die Arbeitsplätze.
Ja, aber auch da vielleicht noch ganz kurz, es ist auch ein Widerspruch, den wir da ähnlich wie in der Gesellschaft als Ganzes feststellen. Die Unternehmenswelt, die Wirtschaft fordert auf der einen Seite endlich eine Einigung im CO2-Preis, um Planungssicherheit zu haben. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die sich offen für diesen CO2-Preis aussprechen. Aber auf der anderen Seite sind natürlich dann die Bedrohungen oder die üblichen Reflexe, wenn die Belastung zu viel werden sollte, dann wird mit dem Arbeitsplatzabbau gedroht. Vielleicht kurze Bemerkung noch dazu, denn auch heute früh ging es bei der Umweltministerin um die Unternehmen. Sie planen zum Beispiel sogenannte Investitionskostenzuschüsse, zum Beispiel für Handwerker oder auch für Krankenpflegedienste, dass wenn die auf ein E-Auto umsteigen wollen, billig ist das ja nicht, dass man einen Kostenzuschuss, einen staatlichen Kostenzuschuss überweisen könnte.
Danke, Barbara Schmidt-Matern, danke ins Hauptstadtstudio. Und Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung bleibt im Studio. Die Frage ist, was wird in Zukunft aus der SPD, die sich ja nun wirklich keiner guten Wahlergebnisse erfreuen durfte in der letzten Zeit. Sie sollte sich nach links wenden, das sagen die Jusos. Und die starten heute ihren Kongress in München, dann übers Wochenende wird der laufen. Linkswende, Herr Blome, ist das die Rettung der siechenden SPD?
Ich dachte bislang, links von der SPD ist die Linkspartei und wer links von der SPD was haben möchte, wählt die. Insofern sehe ich jetzt den Markt, ehrlich gesagt, auf dem politischen Feld schon besetzt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die treuen Wähler, die noch zur echten Kernstammwählerschaft der SPD gehören, so große Lust auf einen Linksruck haben. Das sind halt nur ganz andere, ganz normale Leute, nämlich anders als der Funktionärskörper, der sogenannte, der SPD. Denen steht schon immer nach einer sehr linken SPD, eine Regierungsfähigkeit werden sie damit nicht herstellen.
Wir müssen vielleicht noch mal klären, was mit Linkswende hier gemeint ist. Wir lassen mal Kevin Kühnert sprechen, den Chef der Jusos.
Ich möchte, dass die SPD sich gerne als Gemeinwohlpartei positioniert. Ich möchte, dass sie klar definiert, dass es Dinge in unserem Zusammenleben gibt, die müssen jedem Menschen zur Verfügung stehen. Ob das eine gebührenfreie Bildung ist, der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe durch Mobilität, bezahlbaren Wohnraum. Das sind ja alles Dinge, wo die große Mehrheit der Menschen sagen würde, klar, das muss doch jeder Mensch haben. Das gehört doch zu einem funktionierenden Leben dazu. Aber gleichzeitig sind das viele Punkte, die wir in den letzten Jahren für die Märkte geöffnet haben. Und ich möchte gerne, dass die SPD die Partei ist, die dort deutlich widerspricht und sagt, wenn die Privatisierung von einem öffentlichen Gut dafür sorgt, dass es für viele Menschen plötzlich nicht mehr erreichbar oder nicht mehr bezahlbar ist, dann läuft etwas falsch und dann muss dieser Privatisierung und diesem Streben nach immer mehr Profit und Gewinnmaximierung, dann muss dem der Staat deutlich entgegentreten. Und da sehe ich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal bei uns, wenn wir das konsequent vertreten.
Mhm, Alleinstellungsmerkmal da, ja, Herr Blume? Nein?
Also da stimmt noch nicht mal das Gegenteil davon, von dem, was der... Das ist so
Herr
doof.
Kühnert.
Das tut mir leid, Entschuldigung für diesen kleinen Ausfall. Aber also die Staatsquote, das, was der Staat am Wirtschaftsleben teilhat, ist stetig gestiegen und liegt mittlerweile wieder bei 50%. Also von wegen Rückzug und Privatisierung.
Ja, meint die Pflege und das Postwesen.
Ich glaube, die Post ist vor wie vielen Jahren privatisiert worden? Also dass sie unlängst privatisiert worden sei, kann ich nicht erkennen. Außerdem steigt das Porto unablässig. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Post schlechter geworden ist. Sie war schon immer, wie sie ist. Und noch einmal, ich glaube, fast alles von dem, was Kevin Kühnert sagte, es braucht bezahlbaren Wohnraum, wir dürfen unsere Natur nicht aufessen, ich weiß nicht was, würde ja jede andere Partei auch unterschreiben. Insofern bleibt er an der Oberfläche und müsste eigentlich sagen, wie er es erreichen will. Er hat mal eine Enteignungs- oder Kollektivierungsdiskussion über BMW eröffnet. Das kann man wollen, dann sollte man es aber auch sagen, wenn man glaubt, ein Kollektiv, der Staat, kann BMW besser führen als die Eigentümer von BMW und die haben sowieso viel zu viel Geld. Okay, das kann man ja wollen, aber da muss man es sagen. Dann allerdings ist man links von der Linkspartei. Und ob da noch irgendjemand gewählt wird, wage ich zu bezweifeln.
Er sagt zum Beispiel auch, Monopole sollten zerschlagen werden.
Welche Monopole?
Ja, er meinte die großen digitalen Monopole. Ist natürlich auch die Frage, wie das sein
kann.
Kevin
Kühnert zerschlägt Google.
Genau, so klingt
es. Was soll das? Das ist doch irre.
Gut, welcher mögliche Kurs könnte aber die SPD retten? Das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Frage. Es könnte natürlich auch so sein, dass die SPD es macht wie die dänische Schwesterpartei, die in der Migrationspolitik nach rechts gerückt ist und ansonsten in der sozialen Frage sozusagen links bleibt. Und da sagt Kevin Kühner, nein, das können wir gar nicht machen. Also wir brauchen sozusagen unsere Haltung und bei der müssen wir auch bleiben. Was denken Sie? Könnte da aber zum Beispiel beim dänischen Modell eine Chance liegen?
Ich würde erst mal fragen, welche Haltung Kevin Kühnert meint. Denn die SPD gehört einer Regierung an und das seit geraumer Zeit. Nicht erst der letzten großen Koalition, sondern davor ja auch schon einer. Die das Asylrecht massiv verschärft hat. Ich finde persönlich zu Recht nach der Flüchtlingskrise, nach dem Flüchtlingssommer 2015, muss ja nicht stimmen, aber auf alle Fälle ist die SPD in einer Regierung, die sukzessive Schritt um Schritt das Asylrecht verschärft hat und zwar in Richtung dessen, was diese dänische Sozialdemokratie jetzt will, die noch ein bisschen schärfer ist.
In der Tat,
aber dann müsste er
schärfer
aussteigen. Ja. Dann müsste er dafür sorgen, dass seine Partei jetzt aus der Großen Koalition rausgeht.
Gut, er war ja nie ein Freund der Großen Koalition.
Ja, aber den Koalitionsbruch empfiehlt er auch nicht mehr. Er war kein Freund davon. Er hat da, wie soll man sagen, er ist als derjenige angetreten, der verhindern wollte, dass die Große Koalition überhaupt entsteht 2018. Aber jetzt könnte er sagen, ich will ein anderes Asylrecht, ich will diese Politik nicht mehr mitmachen, lasst uns rausgehen aus der Großen Koalition. Und das ist doch in Wahrheit die Abstimmung, die jetzt beim Rennen um den Parteivorsitz entstehen wird. Da wird eine Gruppe antreten oder ein Duo antreten, das sagt, wenn ihr mich wählt, gehe ich raus aus der Großen Koalition. Und andere werden sagen, wenn ihr mich wählt, dann bleiben wir drin und machen das irgendwie anders.
Und da finden Sie, könnte er sich klarer positionieren. Ganz kurz noch die Frage, Gesine Schwan hat ihm ja einen Antrag gemacht und will mit ihm ein Duo bilden und die SPD führen. Die beiden zusammen sind erfolgsversprechend. Was meinen Sie?
Ein Kollege bei uns hatte einen großen Lacher, weil er als allererstes die Titelmelodie von Harold & Maude spielte, als er das hörte.
Aha. 1973 war das Rauchen, glaube ich, überall verbreitet. Jeder hat sich freimütig und überall eine Zigarette angesteckt. Jetzt soll Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden. Und es ist eine Partei, die das jetzt fordert, von der man das nicht erwartet hätte, nämlich die FDP. Rauchen in öffentlichen Plätzen, sagt der drogenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Wieland Schillenburg, sollte man überdenken, soll nicht mehr sein. Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung hier mein Gast. Rauchen Sie denn eigentlich und womöglich manchmal auch auf einem öffentlichen Platz?
Also ich kann immerhin sagen, dass ich 1973 noch nicht geraucht habe. Ja, ich rauche noch ein bisschen, eher selten im Freien, aber sicherlich ab und zu auch. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass es an bestimmten, in vielen öffentlichen Plätzen schon nicht mehr der Fall ist. Also auf dem Bahnsteig zum Beispiel können Sie nicht mehr rauchen oder
da
nur in diesen sehr
so,
eng
abgezirkelten
Gefährten. Das ist dann, das ist auch abschreckend auf eine Art.
Weil man da nicht stehen will, so mit den anderen Rauchern. So.
Ich gehe ja auch nicht, ich würde auch nicht auf dem Flughafen und bin auch offenkundig nicht süchtig genug, auf einem Flughafen in diese Glasboxen zu gehen, wo man dann auch rauchen darf, wo einem ständig die Haare zur Berge stehen, weil so stark abgesogen wird. Ich finde aber trotzdem den öffentlichen Raum so zu verwalten und zu verengen schwierig, weil die Idee ja war, man sollte nirgendwo rauchen, wo es andere, wo man anderen dabei so nahe ist, die das wirklich stört. Also genau. In einem Restaurant zum Beispiel.
Naja, also jetzt geht es um Schulen, Kitas, Spielplätze und da geht es darum, Kinder auch zu schützen auf dem Spielplatz.
In der Kita können Sie nicht rauchen.
Nee, also maximal, aber vor der Kita soll man nicht mehr rauchen dürfen.
Ja.
Aber sind Sie nicht verwundert, muss ich jetzt doch mal fragen, dass dieser Vorschlag von der FDP
absolut
kommt?
Absolut. Und ich wusste das nicht. Ich glaube, ich dachte, es wäre angelehnt an ein schwedisches einen schwedischen Plan, den ich aber auch nur kursorisch gelesen habe.
Ja, am 1. Juli ist ein größeres Rauchverbot in Schweden tatsächlich ergangen und daran hat man sich orientiert.
Ich finde, der nächste Schritt ist dann zu Hause. Ich glaube, das gibt es an der Ostküste, an der Westküste Amerikas eine Zeit lang auch schon. Ich weiß nicht, wie weit man das Leben durchregulieren müsste und finde es eher ein bisschen eins zu weit. Aber wie man sagt, wenn es andere Leute ernsthaft stört, wenn es Kinder in Räumen dem Rauch aussetzt, fände ich das nicht gut, gerade in öffentlichen Räumen, aber auf dem Spielplatz nicht zu rauchen, ob das die Welt rettet.
Pui. Ob das die Welt rettet, ist die Frage, aber das ein oder andere Kind könnte vielleicht besser atmen können. Sie sagen, in der Wohnung, ja, kommt drauf an, also auch im Freien kann man es abkriegen, denke ich mir. Aber in der Wohnung, wenn man auf dem Balkon zum Beispiel sitzt, kann es der Nachbar natürlich auch abkriegen, ne? Es gibt bestimmte, ich weiß nicht genau wo, Länder, wo es tatsächlich auf dem Balkon auch verboten ist. Aber nochmal zurück zur FDP. Die FDP hat immer gesagt, also die Grünen seien eigentlich die Verbotspartei und so könne man keine Politik machen. Und jetzt dieser Vorstoß und da kommt doch gleich die Gegenfrage, macht das die FDP jetzt vielleicht deswegen, weil sie tricksen will, weil sie nämlich kein Tabakwerbeverbot mittragen will?
Das vermag ich nicht zu beantworten. Vielleicht ist das so. Der drogenpolitische Sprecher der FDP, gebe ich zu, ist mir jetzt noch nicht so häufig untergekommen. Ich hatte auch die drogenpolitischen Positionen der FDP nicht voll auf der Liste. Will dem Kollegen jetzt nicht so nahe treten, aber ich glaube, das wird sich versenden.
Sie glauben, das versendet sich. Also in Frankreich ist es auch so, dass das Rauchverbot ausgeweitet wurde. Vielleicht jetzt nicht durch die FDP. In Deutschland wird es vielleicht jetzt nicht durch die FDP weiter vorangetragen. Aber dass es sich versendet, insgesamt dieses Thema glaube ich nicht, weil eben andere europäische Länder voranschreiten. Und in Frankreich zum Beispiel in Paris, in den Parks, 52 Pariser Parks sind jetzt rauchfrei. Und da sagen Sie wahrscheinlich, warum? Ja. Und dann
das verstehe ich in der Tat, ich verstehe es nicht völlig. Also bei Waldbrandgefahr würde ich das sofort verstehen. Aber unter freiem Himmel, wenn, also das jetzt, wie gesagt, einfach unter freiem Himmel, wo ja auch Wind geht, das zu verbieten, dann müsste man irgendwann sagen, dann, wenn man den Konsum dieses Produktes so sehr einschränkt, bis hin verbietet, dann müsste man irgendwann das Produkt verbieten. Das scheint sich aber keiner zu trauen und ich fände es auch vollkommen übergriffig. Denn dann, wenn Sie das anfangen zu verbieten, müssen Sie noch ganz andere Sachen verbieten, wie Zucker, Salz oder ich weiß nicht was, weil alles, glaube ich, zu viel genossen auch wirklich giftig ist. Ich glaube, der Satz heißt, die Dosis macht das Gift.
Ich glaube nicht, dass Zucker tatsächlich so giftig ist wie Nikotin, aber
über
die
Lebensgewohnheiten muss man danach denken. Es gibt Leute, die sagen das und die dann wahrscheinlich aus dem Tabakverbot ableiten würden, jetzt kommt der Zucker dran.
Gut, also erstmal haben wir diese Forderung der FDP, aber auch die SPD fordert ein teilweises Rauchverbot. Und das waren die Einschätzungen dazu von Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung. Der 5. Juli, der heutige Tag, ist der Welttag der Workaholics. Sind Sie ein Workaholic, Herr Blome?
Ich hoffe nicht, weil ich kein Alkoholiker sein möchte. Das soll das ja wohl bedeuten, dass man das von der Arbeit, vom Arbeiten
süchtig ist
und gar nicht mehr aufhören kann. Ich kann sagen, ich höre manchmal zu spät auf, aber ich kann aufhören.
Sie können aufhören und Sie können sich auch in Ihrer Freizeit auf was ganz anderes konzentrieren, was so gar nichts mit der Arbeit zu tun hat?
Ja, versuche ich zumindest. Ja, doch, kann ich. Ich habe jetzt keine ganz großen Hobbys, aber es gibt so viele andere Sachen zu machen, zu sehen, mit anderen Leuten zu reden und nicht über Politik zu reden, was jetzt mein Lieblingsberuf ist, gar keine Frage, aber nicht automatisch meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung.
Mhm. Wir haben es natürlich gut, weil Sie sagen, Sie reden gerne über Politik, Sie denken über Politik nach und Sie schreiben über Politik, Sie sind Journalist. Das heißt, da gibt es eigentlich so eine Einheit, also Arbeit und Leben lässt sich nicht trennen, oder? Das ist schon eins.
Ja, aber Arbeitsleben ist natürlich immer dann besonders erfüllt, toll, gut, wenn man das machen kann, was einem Spaß macht. Und es sich dann auch noch fügt, dass man es halbwegs gut macht, dann glaube ich, ist das ein sehr rundes Arbeitsleben. Aber das heißt ja nicht, dass man das in das Privatleben, das aus ganz anderen Gründen rund und gut sein sollte, mit hineinnehmen muss. Oder über die Maßen mit hineinnehmen muss. Also ich versuche meinen Job, so ich kann, aus meinem Privatleben, von meinem Privatleben zu trennen. Und klar, der greift auch oft genug da rein. Dann klingelt das Telefon um 23 Uhr abends und das ist dann eigentlich schon die private Zone, deutlich.
Mhm.
Das passiert, das macht man gern, weil man diesen Job gerne macht, diese Arbeit gerne tut. Und trotzdem sollte das Privatleben, finde ich, ein ganz eigener Bereich sein.
Aber Sie checken ja wahrscheinlich schon manchmal die Schlagzeilen oder so, die News.
Ja, aber nicht im 5-Minuten-Takt.
Nicht im 5-Minuten-Takt, aber vielleicht im Stundentakt.
Vielleicht, und wenn was wirklich Großes passiert, ist ja bei Bild die Digitalmaschine, wenn Sie so wollen, der Digitalbetrieb ist ja rund um die Uhr. Das heißt, wenn wirklich was passiert, dann erreichen die mich auch.
Mhm. Diese Frage mit der Freizeit. Also es gibt immer mehr Menschen, die unter Burnout leiden, die Zahlen steigen. Deswegen ist es auch interessant, über diesen Tag der Workaholics oder über die Workaholics nachzudenken, die Frage uns zu stellen, sind wir welche? Und das Problem ist tatsächlich, wenn wir in der Freizeit es nicht mehr schaffen zu entspannen, dann haben wir ein Problem. Wir hören mal Stefan Poppelreuter, Wirtschafts- und Organisationspsychologe, der über dieses Thema Arbeitssucht promoviert hat.
Wenn wir uns Menschen anschauen, die auch in den Burnout hineinkommen, oder die als Workaholics dann auch ins Coaching kommen. Was machen die eigentlich in ihrer Freizeit, wenn es die denn noch gibt? Dann haben wir oft das Phänomen der sogenannten paraberuflichen Freizeitverbringung. Das heißt, die Freizeit ist eigentlich genauso vollgestopft und genauso organisiert wie die Arbeit selber. Und dann fehlt es natürlich an der Erholung und an der Entspannung. Und das Problem ist, dass wir mehr und mehr Lebensbereiche in die 24 Stunden, die es nun mal nur gibt, hineinzupressen versuchen. Und das kann natürlich dann auch den Burnout fördern. Und dann kommt der Stress gar nicht so sehr von der Arbeit, sondern eher von anderen Lebensbereichen.
Das ist interessant, ne? Dieses Wort paraberufliche Freizeitverbringung. sind Sie da in der Gefahr, dass Sie jetzt gar nicht unbedingt Mails checken oder Schlagzeilen, sondern eher so sagen, das muss ich tun und das will ich tun und dann noch wandern und dann noch also im See schwimmen und das muss auch alles sein an einem Tag?
Nee, glaube ich nicht. Man muss natürlich in der Freizeit manche Dinge tun, quasi um sich selber privat zu verwalten. Das ist manchmal nervig, da habe ich den letzten Samstag komplett mit verbracht.
Sie meinen also die Steuererklärung?
Ja, genau, damit sowas fängt es an. Ich glaube aber, dass, ohne dass ich das wissenschaftlich wüsste oder gar belegen könnte, dass ganz entscheidend bei Burnout bzw. Workaholic und so weiter die Zufriedenheit mit dem, was man tut, entscheidend ist. Oder eben die Unzufriedenheit, wenn sie länger anhält und quasi so ein Dauertinnitus wird, dann wirklich gesundheitliche Schäden hervorruft. Also ich weiß gar nicht, was schlimmer, also ich glaube, für mich würde ich immer sagen, unzufrieden zu arbeiten wäre deutlich schlimmer, als lang zu arbeiten oder viel zu arbeiten.
Sie haben ja heute ein Heft mitgebracht, Bildpolitik. Das ist das Heft, was Sie viele Nächte gekostet hat, so in letzter Zeit, ne? Also das ist das Heft, muss ich nochmal sagen, was Sie rausgebracht haben, in einem Testversuch 5 Monate lang, war nur am Kiosk zu haben. Es gab kein Abo, kein digitales Projekt und diese Aufteilung sozusagen in Ärger, Neugier und Freude, diese drei großen Rubriken, wo Sie gesagt haben, da versuchen wir jetzt mal auf dem Zeitungsmarkt, ob wir damit durchkommen.
Genau, der Testmarkt war im Norden, also Hamburg, Lüneburg, Lübeck und das ganze Land drumherum. Ungefähr 3,5 Millionen Menschen leben da. Das war der Testmarkt.
Aber mich würde interessieren, wie sehr Sie das sozusagen gestresst hat zusätzlich.
Das hat nicht nur mich, sondern das ganze große, die ganze Bild-Zeitung, aber vor allen Dingen das Politikressort der Bild-Zeitung erheblich unter Stress gesetzt. Denn das haben wir natürlich annähernd, wie man so einen Test halt macht, mit Bordmitteln gemacht, mit einem kleinen, aber sehr, sehr leistungsstarken Kernteam unter dem Codenamen Rubin. Und darüber hinaus hat es aber natürlich auch aus der Politikredaktion von Bild erhebliche Kräfte abgezogen für einzelne Texte. Zum Beispiel der Erfolg bei der Marktforschung, bei dem Echo der Leser und so weiter war groß. Jetzt müssen wir mal sehen, ob es am Kiosk auch reicht, das Ding bundesweit auszurollen. Das
Sie
entscheidet
die
der Verlag.
Evaluieren.
Genau, entscheidet der Verlag. Kostet natürlich auch eine Stange Geld, so eine Werbekampagne zu machen. Vielleicht Anfang des Jahres.
Also, ich freue mich, dass Sie hier waren in dieser Stunde als Workaholic, der Sie sind oder vielleicht auch nicht sind. Ganz genau abschließend haben wir das nicht geklärt.
Also hier gibt es immer nur Wasser, insofern kann ich kein Workaholic sein.
Das hat nicht unbedingt was mit Alkoholismus zu tun, glaube ich. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut. Kommen Sie wieder. Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung war hier.